Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Neo-Podcast für besondere Eltern. Es freut mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Die heutige Folge soll inhaltlich an die Folge 10 anschließen. Es geht wieder um die entwicklungsfördernde Betreuung. Diesmal soll aber die Theorie hinter dem NIDCAP erklärt werden, aber im Anschluss auch natürlich die praktische Anwendung. Eines der zentralen Themen an der Neonatologie ist ja die Elternarbeit und die ist auch eines der zentralsten Themen in der entwicklungsfördernden Betreuung. Und welche Ressource die Eltern darstellen, darüber wollen wir heute reden. Dafür heute wieder bei mir Theresa, unsere NIDCAP-Spezialistin, NIDCAP-Trainerin und Expertin und auch Mastermind hinter ganz vielen Dingen, die wir hier auf der Neonatologie tun. Hallo Theresa.
Hallo Martin.
Es freut mich sehr, dass du wieder da bist und uns ein bisschen mehr über die Theorie hinter dem NIDCAP erklären wirst.
Ich werde es versuchen, weil die Begründerin des Ganzen, Frau Professor Ahls, hat dazu eine Skizze entworfen.
Und falls Ihr Podcast-App das unterstützt, sollte diese Abbildung jetzt anstelle des Titelbilds sichtbar sein.
Sie hat in der Mitte einen Konus entwickelt mit dem Embryo ganz unten. Und dieser Konus geht nach oben, indem sich der Embryo entwickelt. Dieser Konus ist eingebettet zum einen in die Entwicklung des Organismus und in eine Umgebung, weil wir uns immer alle in einer Umgebung befinden und auch diese Umgebung immer Einfluss auf uns hat. Ganz oben hat sie konzentrische Kreise eingezeichnet, weil alle unsere Organismen 5 Systeme beinhalten. Und der erste Kreis ist das autonome System, das ist die Grundfunktion unseres Körpers. Drumherum ist das motorische System, dann kommt das Zustandssystem, dann das Wachheits- oder Interaktionssystem und dann das Selbstregulationssystem. Und diese Systeme beeinflussen sich positiv wie negativ und haben demnach Wirkung aufeinander. Und natürlich hat immer die Umgebung Wirkung auf diese Systeme.
Diese 5 Systeme, sind die von Anfang an alle 5 da und sind am Anfang nur ganz klein und schmale konzentrische Kreise, die immer größer werden? Oder geht der Konus quasi von einem Kreis in den nächsten und am Anfang habe ich nur das autonome System und dann kommt das nächste System dazu? Wie ist das?
Mein Bild im Kopf hast du ganz gut verstanden, glaube ich. Diese Systeme sind von Anfang an da und entwickeln sich mit der Entwicklung des Kindes. Das heißt, am Anfang sind sie sehr anfällig für Störfaktoren und deregulieren schnell. Und dann hat das eine System auf das andere Einfluss. Und genauso, wenn das eine sich stabilisiert, können sich die anderen auch stabilisieren.
Wenn du also die Kinder beobachtest, beobachtest du Symptome der einzelnen Systeme oder Symptome, die den einzelnen Systemen zugeordnet sind. Was wären so Beispiele? Was wären welchem System zugeordnet?
Also diesen Beobachtungsbogen, den Frau Professor Ahls entwickelt hat, ist in der Tat in diese Systeme aufgebaut. Und für das autonome System wäre zum Beispiel die Atmung, würde da stehen, oder die Hautfarbe. Ist das Kind blass? Atmet das Kind sehr schnell, atmet es unregelmäßig, macht sogar Pausen vielleicht. Für das motorische System steht, wie ist die Bewegung oder wie ist die Haltung? Ist das Kind gut reguliert in einer gebeugten Haltung? Zeigt es Stress vielleicht durch Strecken der Hand, Strecken des Fußes? Zittert es? Also das wären so Beispiele. Und für die Selbstregulation gibt es natürlich auch ganz bestimmte Items, da ist, saugt das Kind, hat es Mundbewegungen, stellst die Füße ineinander, du sitzt jetzt gerade so da, hat es den Fuß unter dem Oberschenkel reingesteckt, hat es die Hände beieinander, das sind diese Verhaltensweisen, die da abgebildet sind und die ich dann markiere, wenn ich sie gesehen habe.
Und wie kann man dann unterstützen, wenn du sagst, okay, in einem System, im motorischen, hat das Kind noch nicht alle Stärken, Wie kann man dann das Kind dabei unterstützen?
Also ich kann das Kind mal anschauen und sagen, okay, die Atmung ist gerade ganz unregelmäßig. Kann ich vielleicht im motorischen System eine Unterstützung geben? Reicht es, wenn ich ein bisschen Begrenzung bei den Füßen anbiete, es sich dann entspannen kann und das sich auf die Atmung auswirkt? Das wäre so jetzt ein ganz einfaches Beispiel.
Da übergreifen die Systeme, weil Atmung, hast du gesagt, ist das autonome System, motorisch ein Extrasystem. Aber motorisch für motorisch wird auch. Also wenn der motorisch Stress hat und sich streckt, dann begrenzt du es.
Genau, richtig. Aber das Wichtige ist eben, dass die sich immer gegenseitig auch beeinflussen können. Also ich kann das autonome System durch Stärkung der Motorik vor allen Dingen unterstützen und stabilisieren. Das gilt es bei uns einfach herauszufinden, wo braucht das Kind was.
Und da sind ja dann nicht nur die Pflege oder die Eltern oder die Umgebung, sind die Ärzte oder auch andere Berufsgruppen dort mit involviert in dem ganzen System.
Unsere Empfehlungen werden für alle einsehbar in der medizinischen Dokumentation abgespeichert und sind da für jeden zu lesen und sollten vielleicht sogar noch breiter kommuniziert werden, dann daran müssen wir auch noch arbeiten. Aber ganz wichtig ist auch das Ganze rundherum. Das heißt, es kann noch so gut geschult sein, unser Pflegeteam, wenn wir andere Berufsgruppen auf unserer Station nicht ins Boot holen, Physiotherapie, Logotherapie, Ergo und auch die Reinigungskräfte, dann ist dieses Kind trotzdem immer noch vulnerabel, wenn nicht alle Bescheid wissen und die Theorie verinnerlicht haben, welche große Aufgabe wir hier tagtäglich erfüllen dürfen.
Und wo jeder eben dran mitarbeitet. Und sei es, wie gesagt, die Reinigungskräfte, ohne die das ganze Werk ja überhaupt nicht arbeiten würde. Und auch die sind geschult und informiert und die haben eine Grundeinschulung in der entwicklungsfördernden Betreuung gehabt.
Daran arbeiten wir noch. Ja? Wir filtern einfach immer mehr heraus, wo dann noch Schnittstellen sind, die es noch braucht, damit alle an einem Strang ziehen können.
Das ist nämlich ganz schwierig, weil das eben eine Berufsgruppe ist, die sehr, sehr häufig wechselt und da immer alle zu erwischen.
Und sprachliche Barrieren natürlich auch hinzukommen.
Aber das ist eines der fixen Punkte, die eben immer mit angedacht werden müssen. Die Ärzte sind ja auch extrem relevant in dem System und in vielen Häusern, wo ich war, sind wir doch eine sehr dominante Berufsgruppe, die sagt so, und ich mache das jetzt. Das muss man aufhören, wenn man sich mit NIDCAP auseinandersetzt.
Ich denke, es macht Sinn, in jedem Fall auch Ärzte auszubilden. Also das ist ja jetzt kein Thema, das nur die Pflege betrifft. Aber wenn man Ärzte ins Boot holt, kommt es erstens zu einer Auseinandersetzung über den Alltag, weil wir ja alle gut miteinander zusammenarbeiten, aber doch wenig Ahnung eigentlich haben davon, was wir machen. Und dann muss ich in den Austausch gehen. Und Ärzte hinterfragen dann ganz oft auch Pflegeroutinen, die wir so nie hinterfragt hätten. Aber auch das ist natürlich eine extrem wichtige Reflexion. Und die Visiten könnten sich dann auch anders gestalten, wenn natürlich Ärzte viel mehr Einblick in unseren Alltag haben. Also definitiv gibt es da viel Luft nach oben.
Und das, was ich wirklich in den letzten Jahren immer mehr und mehr gesehen habe, ist ja die große Kunst der Neonatologie, ist nicht mehr die intensive Seite. Die muss man natürlich auch immer können. Das ist schwierig in der Ausbildung, weil wir es weniger tun. Aber die wahre Kunst liegt ja dabei, die Kinder an diesen ganzen intensivmedizinischen Sachen vorbeizuschippern und diese ganzen Untiefen zu passieren und dass dem Kind nichts passiert. Wie haben das die Leute, die eigentlich gewohnt sind, Action zu haben, zu agieren, aufgenommen?
Das ist sicher der schwierigste Teil dieses Paradigmenwechsels, so nannte es wirklich die Frau Professor Ahls, von dieser aufgabenbasierten Betreuung zur individualisierten oder beziehungsbasierten. Aber ich denke, den Benefit, den man am Ende sieht, wenn da stolze Eltern ihr Kind pflegen und die Kinder gut lesen können und sicher in ihrem Tun nach Hause gehen, hat sich bewährt. Und wir alle haben gelernt, unser Berufsbild neu zu definieren und da auch viel Benefit für uns rauszuholen.
Es ist unglaublich schön zu sehen, wie diese Kinder eben nichts von uns brauchen, was medizinisch machbar ist. Und ein Kind ohne Beatmung durchzukriegen, ist der größte Stolz, den wir haben.
Der essentielle Grundstein, warum es auch gut vielleicht oft ohne Intubation dann doch geht, ist, weil wir die wichtigste und beste Ressource verfügbar haben. Wir haben Eltern, die viel da sind und die einen großen Teil der Regulation dieser fünf Systeme übernehmen. Durch viel Kuscheln, Känguruen gibt es immer eine Regulation für die Kinder, die der Inkubator nicht geben kann.
Eltern gibt es überall, wo es die Kinder dazu gibt. Besuchszeiten hören wir auch immer noch, dass es die gibt für Eltern. Ist immer etwas, was sehr für uns ein bisschen erschütternd ist. Ich war schon in mehreren Häusern, wo ich eben jeweils mit dabei war, wo eben Besuchszeiten für Eltern abgeschafft wurden. Diese ganzen Ängste, dass die störend auf Station sind, das hat sich wirklich nie bewahrheitet. Wie hast du das wahrgenommen?
Also angefangen habe ich noch, wie das war. Und da war es ganz normal, dass sie einfach rausgeschickt wurden. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht hinterfragt, weil dann konnte man da halt werkeln. Inzwischen ist es undenkbar. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir die Räumlichkeiten haben und auch die Ressourcen natürlich personell. Da muss ich ein großes Dank an unser Team aussprechen, weil das einfach diese tägliche Arbeit und das ist eine natürlich auch sehr fordernde Arbeit, wenn man immer verfügbar sein muss, auch für viele Fragen und Anregungen. Aber wir sind da sehr glücklich, dass das so gut angenommen wurde und alle die Dringlichkeit verstanden haben, um die es in dem Punkt geht, dass einfach die Eltern die Hauptversorgungspersonen sind und wir da nicht irgendwelche Ansprüche erheben können. Jetzt sind wir dran und jetzt erledigen wir ihr's und dann haben sie ihre Zeit und können ihr's machen, sondern die sind da und werden eingebunden so viel wie möglich. Und auch mit jeder Familie wachsen wir wieder neu, weil dann stellen sich neue Herausforderungen oder neue Dinge. Das heißt, für uns als Team ist es auch ein sehr dynamischer Prozess, mit jeder Familie neu zu wachsen, uns neu zu definieren oder auch neu zu orientieren.
Die Familien können bei uns ohne Eingangskontrolle ein- und ausgehen, haben ihre eigenen Codekarten, damit sie bei jeder Tür hereinkommen, sind eigentlich immer willkommen, sie sind uns nie im Weg, sie stören uns nicht. Ich erlebe immer, wenn sie da die ersten Male bei uns sind, dass sie sich dann so ganz klein machen und Angst haben, im Weg zu sein, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Die gehören zu ihren Kindern und wenn wir da drei Schritte um die herum gehen, sind wir ja froh, weil wenn Eltern und Kind zusammen sind, ist einmal ein Bereich wieder richtig, ja, und der nicht gestört wird. Deswegen muss man auch immer alle ganz beruhigen, dass man sagt, die Eltern gehören zu den Kindern, sie stören uns nie, sie sind immer willkommen, wir freuen uns immer, wenn die Eltern da sind. Sie können sich natürlich nicht klonen, wenn Geschwisterkinder zu Hause sind und Aufgaben zu Hause sind, können sie nicht rund um die Uhr da sein, aber letztendlich, die Eltern verbringen schon sehr, sehr viel Zeit bei uns.
Ein Hauptaufgabengebiet des NIDCA Professionals ist auch, viele Gespräche mit Eltern zu führen und gerade heute habe ich ein intensives Gespräch geführt mit Eltern und die haben ein super System entwickelt. Die wechseln sich ab. Es gibt da arbeitsmäßig zum Glück ein gutes Abkommen auch für den Vater, dass der die Chance hat, sehr viel da zu sein. Und ich habe dann mit ihnen besprochen, was meine Beobachtung heute gezeigt hat und was ich denke, was dieses Kind braucht. Und dann kam trotzdem ganz vorsichtig die Frage, dürfen wir denn das als Eltern? Weil ich habe ihnen gesagt, wenn sie das nächste Mal kommen und sie sehen, dass ihr Kind unruhig ist oder irgendwie wirkt, als bräuchte sie was, dann holen sie sich die Pflegekraft und sagen, ich denke, ich spüre, mein Kind braucht was anderes. Und dann waren sie beide wirklich erst vorsichtig und waren sich gar nicht bewusst, dass sie die sind, die das machen dürfen und auch das einfordern dürfen. Also auch da ist es immer noch an uns, an dem zu arbeiten, sie täglich zu stärken, dass sie die Hauptbezugspersonen sind und für sich einfordern können oder für ihr Kind, was sie in dem Moment glauben, was es braucht.
Es ist ja auch immer so schön, dass man dann sieht, wo sie am Anfang mit diesen ganzen vielen Kabeln und Schläuchen wenig Umgang oder diesen Umgang natürlich überhaupt nicht kennen und wenn sie am Schluss dieses Kind nach ein paar Wochen schon handeln, als ob sie das ihr Leben lang getan hätten, also die Lernkurve ist ja immer unendlich hoch bei den Eltern.
Ja, es ist die Angst ja oft groß, dass Eltern nicht tun zu lassen, weil sie könnten ja den ZVK ziehen oder das ziehen. Ich denke, dass die noch viel vorsichtiger sind als wir, weil die wissen, welche Bedeutung dem ZVK oder anderen Zugängen nachgesagt wird. Also die werden schauen, dass das alles passt. Und bei uns sind wirklich Eltern sehr früh eingebunden in das aus dem Inkubator zum Kuscheln legen. Und das ist immer ein sehr berührender Moment, wenn der große Papa die winzig kleine Tochter mit allen Kabeln mit ganz lockerer Sicherheit zu sich auf die Brust nimmt und dann da liegt und genießt. Und offensichtlich sehr gestärkt durch diesen Moment auch ist.
Das heißt, bei uns ist am Anfang, heben wir die Kinder raus und nach welcher Zeit ungefähr, wenn es den Kindern gut geht, machen die Eltern das selber?
Du, das ist sehr individuell, wie das entschieden wird, aber der frühestmögliche Zeitpunkt wird angestrebt. Und es muss natürlich auch immer für das Team passen und das Team muss da gut mitgehen können und dann gibt es da keine bis wenige Grenzen.
Das heißt, die Eltern kommen, gehen ins Zimmer, nehmen sich ihr Kind heraus, kuscheln 2 Stunden oder 3 und wir merken das schon. Ja, es ist nicht so, dass man es nicht bemerkt, aber wirklich unterstützen muss man sie dann nicht mehr dabei.
Nein, manchmal braucht es vielleicht einfach ein bisschen Gespräch, um dass man gut in die Situation ankommt oder auch die Sicherheit gewinnt und auch primär mal die Aufklärung, dass es nicht einfach um irgendwie nettes Kuscheln geht, sondern um die Wichtigkeit, die es auch für die Entwicklung hat, für die Gehirnentwicklung. Man weiß, dass der Schlaf deutlich besser sich beim Känguru gestaltet als im Inkubator. Also es ist schon Input notwendig, aber dann erleben wir große Sicherheit und große Genugtuung von den Eltern. Ja.
Und diese Sicherheit, dass sie das können, ist ja auch eines der Säulen, auf der unser gesamtes Betreuen aufbaut. Eltern lernen ja auch irrsinnig schnell mit dem Sondieren, dass sie das selber machen. Das heißt, das ist so eines der ersten Dinge, diese Lernen, ihr Kind zu ernähren, wie unglaublich wichtig das ist. Und hat sich jemals diese Angst, dass die das nicht könnten, bewahrheitet?
Absolut nicht. Und wir lernen immer mehr dazu, dass ja die Eltern weiterhin zentrale Rolle sein werden in ihrer Ernährung der Kinder. Also es ist selbstverständlich, dass sie zum frühzeitig möglichsten Zeitpunkt beginnen, da Vertrauen und eine angenehme Atmosphäre zu gestalten. Also das ist was, an dem wir sehr arbeiten und uns tagtäglich bewusst machen müssen, welche Wichtigkeit da in der Eltern-Kind-Interaktion beim Essen, Stillen, Ernähren dazugehört.
Das heißt, wenn man so ein bisschen den Zeitplan sich anschaut, wann greifen die Eltern die Sonde so das erste Mal selber an und dürfen selber sondieren? Wann passiert das so ungefähr?
Ich kann dir da jetzt keine pauschale Antwort geben, aber es ist immer auch natürlich zu schauen, wo sind die Eltern? Fühlen die sich schon sicher? Sind die angekommen bei uns? Trauen die sich das zu? Und dann geht es wieder um eine gute Aufklärung und dann wird es angeleitet und ich denke, diese Selbstwirksamkeit, die sie erfahren, wenn sie was tun können, ist so bestärkend, dass da weder Fehler passieren, noch sich Eltern dagegen sträuben. Die freuen sich dann über alles, was in ihrer Verantwortung auch liegt.
Und wenn alles optimal rennt, fangen in der ersten Woche schon an?
Absolut. Weil auch natürlich, wenn ich mein Kind beim Känguruen hier habe, spüre ich ja viel besser, wie reagiert das Kind drauf und kann demnach das Sondieren steuern. Wenn ich als Pflegekraft das Kind im Inkubator habe und vielleicht noch ein anderes Kind betreuen muss, bin ich immer nur am Hin und Her und kann gar nicht ganz individuell aufs Kind eingehen. Und da kommt den Eltern natürlich eine besondere Rolle zu.
Und das Kuscheln, wenn wir schon vom Zeitplan her sind, das ist Känguruing, ist ja etwas, das passiert ja bei uns gleich nach der Geburt das erste Mal.
In der besten aller Welten ist direkt nach der Erstversorgung das erste Bonding möglich. Und je nach Zustand der Mutter und des Kindes dann ergibt sich der Zeitraum und sobald das Kind auf der Station angekommen ist, darf dann der Vater oder wenn die Mutter stabil ist, gleich das nächste Känguruen übernehmen.
Das heißt, wir Känguruen wirklich mit den Kleinsten in der ersten 1-2 Stunden nach der Geburt bereits das erste Mal Haut auf Haut, damit das geht. Das ist so bei uns ein bisschen das Credo, in den ersten 2-3 Stunden müssen 3 Dinge erledigt sein. Das Kind muss stabil sein, Kolostrum muss massiert sein und Mama muss mit dem Kind bonden dürfen. Und wenn das erledigt ist, ist einmal die Aufnahme erledigt. Ja, dann darf man zum Computer gehen und den ganzen restlichen Arbeit machen, die ja viel Arbeit ist, aber das kann man hinterher erledigen. Aber die 3 müssen gleich erledigt sein. Und ich muss sagen, das hat sich in den letzten 10-12 Jahren ja wirklich gravierend verändert, von nach Stunden das erste Mal die Eltern da zu, wo sind denn die Eltern, wenn es nicht unmittelbar nach der Geburt ist. Dann Milch abpumpen, sondieren in der ersten Woche, wo die Eltern bereits selbst tun, das Kuscheln vom ersten Lebenstag weg, wickeln und sowas, ab wann?
Du, ich glaube, auch da muss man jetzt nochmal sagen, wir können da wirklich aus dem Vollen schöpfen und auch dankbar sein, dass es die Ressourcen gibt, dass das auch im Kreißsaal oder im Sekti-OP schon möglich ist, weil ohne interdisziplinäre Zusammenarbeit funktioniert das natürlich nicht. Und auch die Beteiligung an der Pflege beginnt ab Tag 0. Je nach Zustand der Eltern Und je nach Selbstvertrauen ist alles möglich. Also da gibt es keine Einschränkungen. Ab Tag 7 darf man erst wickeln oder ab Tag 8, sondern so wie sich es gestaltet, der Alltag, das wird gemacht, ganz individuell.
Und wenn es am Anfang nur Teile davon sind und nur die Füße halten oder nur unterstützend, und dann wird man immer mehr und mehr.
Vielleicht nur mal mit Öffnen der Pampers oder einfach nur das Kind halten und es unterstützen und dann immer mehr, so wie sich's ergibt in dem Moment und alle mitgehen können.
Das ist nämlich auch das Wichtigste. Nicht, dass es so klingt, bei uns muss jetzt jeder alles auf Druck machen, sondern das wird ganz individuell auf die Eltern, auf das Kind eingegangen, wie es geht, wie sich's entwickelt. Und wir haben unglaublich gute Erfahrungen damit. Also Eltern sind eine echte Ressource.
Wichtiger Punkt, dass einfach nicht auch überfordern die Eltern. Und Druck ist da sicher der falsche Weg. Sondern sie da abholen, wo sie sind und das unterstützen, was geht.
Und das geht bis zum Nachhausegehen über das Familienzimmer, Eltern-Kind-Station, nach Hause. Ganz oft auch mit Magensonde, damit es möglichst früh ist, damit die Kinder die Zeit nicht absitzen müssen, bis sie trinken lernen, damit es möglichst rasch und schnell eben nach Hause geht. Und das wird total gut angenommen.
Gerade im Familienzimmer, dann braucht es einfach auch nochmal gute Unterstützung, weil da natürlich irgendwann die Zeit vielleicht auch schon lang ist, die man hier verbracht hat. Aber dann muss man wieder den Fokus aufs Kind lenken und sagen, die oder der braucht jetzt einfach noch ein bisschen. Die Entwicklung ist gut vorangeschritten, aber gerade zum Trinken lernen oder zum diese ganze Umgebung gut aufnehmen können und da auch stabil bleiben, das braucht vielleicht noch ein bisschen. Und wenn man die Eltern da gut aufklärt, können sie das dann auch gut annehmen und sagen, okay, kann jetzt einfach nicht meins durchsetzen, sondern muss mich an das Kleinste in der Gesellschaft, an dem Kleinsten der Gesellschaft orientieren.
Überfordern ist nie gut. Und weder Eltern noch das Kind. Aber das ist uns ja auch etwas so Wichtiges. Dieses Müssen ist etwas, was wir gar nicht verwenden, das wir wollen, sondern es darf jeder tun. Die Eltern dürfen, die Eltern können, was geht. Und auch das Kind darf trinken und muss nicht trinken, sondern das ist wirklich dieses Dürfen und Wollen, was eben vom Kind selbst kommt, ist eines der essentiellsten Dinge, auf die wir extrem achten bei dem. Und damit kriegen wir unglaublich kompetente Eltern heim.
Absolut. In dem hinzufügen kann man vielleicht, wir wissen alle, dass es auf einer Neonatologie trotzdem Dinge gibt, die getan werden müssen. Aber für uns steht dann im Vordergrund das Wie. Wie kann man das gestalten? Können die Eltern unterstützen? Brauchen die Eltern Unterstützung, dass sie es unterstützen können? Und wie können wir das gemeinsam bewerkstelligen? Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Und für mich ist noch wichtig, dass es im NIDCAP auch darum geht, wie es dem Team geht. Also der Gedanke ist, wenn ich ein Team habe, dem es gut geht, die möglichst wenig beschäftigt sind mit Dingen außerhalb der Neonatologie, dann können die auch empathisch und ganz wichtig einfach voll da sein mit ihrem Kopf und eingehen auf Eltern, Familie, Kind und das wahrnehmen, was gerade los ist und auf das reagieren. Also NIDCAP versucht auch zu unterstützen, dass es dem Team gut geht und dass diese wertvolle Arbeit hier geleistet werden kann.
Und das scheint ja sehr gut zu funktionieren, weil wir personaltechnisch eigentlich wirklich kein Problem haben.
Ja, wir können da wirklich uns freuen darüber, dass das Interesse sehr groß ist und offensichtlich die Arbeitszufriedenheit auch über unsere Grenzen hinaus bekannt ist.
Weil ich kenne genügend Neos, wo das Personal doch etwas knapper ist, aber über das können wir uns im Augenblick überhaupt nicht irgendwie beschweren.
Ich denke, dass auch die Weiterbildungsmöglichkeiten extrem hoch sind hier und alle, die aus dem Gebiet kommen, sind ja, glaube ich, hungrig, weiterzukommen und Wissen zu erwerben. Und da ist man hier an einem guten Ort.
Ja, ich glaube, mit dieser Eigenwerbung haben wir jetzt einen schönen Bogen gespannt von der Theorie des NIDCAPs hin zur Praxis, wie es rund um die Eltern geschehen soll oder geschieht. Vielen Dank, Theresa.
Vielen Dank für die Einladung. One Brain for Life, hat Frau Professor Aals gesagt. Und danke, dass wir tagtäglich diese Praxis leben dürfen.
Freut mich auch und ich hoffe es, wir hören uns wieder in einer der nächsten Folgen. Wir freuen uns sehr über Anregungen, wir freuen uns sehr über Fragen. Diese bitte am besten per E-Mail an frühstart@salk.at. Wir werden uns bemühen, alle Fragen zu beantworten und alle Anregungen in unserem Podcast entsprechend einzubauen und aufzunehmen. Weitere Informationen über die Neonatologie Salzburg finden Sie unter www.salg.at. Und weil wir uns bei der Betreuung unserer Kinder nicht auf Wunder, sondern auf Wissenschaft verlassen, sind wir auch Teil eines Forschungszentrums, dem Forschungszentrum Young Hope. Das ist das Forschungszentrum der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Paracelsus-Universität Salzburg. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch dort unter www.younghope.at besuchen würden, weil Spenden über diese Homepage gehen zu 100% in die Forschung und mit der Kennzeichnung NEO zu 100% an die Neonatologie. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald in der nächsten Folge wieder.
Das war Frühstart. Der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.